Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof, ja, und wir beschäftigen uns auch heute in dieser Woche natürlich mit Handball. Wie es gewohnt seid, am Freitagnachmittag kommt eure neue Ausgabe Anwurf raus. Und das meine ich natürlich wie immer nicht allein, sondern dazu einen Experten eingeladen, das ist Tim Detten. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, es ist einiges passiert. Wir hatten jetzt Länderspielpause, die jetzt auch entsprechend in der Bundesliga hat wieder angefangen, Champions League wieder angefangen. Aber wir wollen uns mal so ein bisschen mit der größten News des Wochenende oder der Woche beschäftigen. Und zwar ist jetzt bekannt, wer neuer Headcoach neuer Trainer bei den Füchsen aus Berlin wird. Und zwar wird dort Jan Sievertz der neue Trainer werden, 26 Jahre, jüngster Trainer aller Zeiten, der ein Bundesliga-Team übernehmen wird. Wir müssen ja zugeben, wir sind jetzt nicht so überrascht von der Entscheidung.
Ja, richtig. Das war ja schon seit Jahren ein offenes Geheimnis. Jaron Sievert ja selber lange auch in der Jugend der Füchse Berlin aktiv, auch unter Bob Hanning gespielt. Hätte, glaube ich, auch Profi werden können, hat sich dann aber dafür entschieden, in jungen Jahren mit Anfang 20 direkt Trainer zu werden. Und ja, das auch sehr erfolgreich in Essen. Hat die Mannschaft von einem Abstiegskandidaten zu einem Top-Team gemacht. Jetzt im Moment auch wieder Spitzenreiter. Ähnlich wie in der vergangenen Saison, wo es wirklich über das erste halbe Jahr wirklich sehr, sehr gut lief. Und du hast gesagt, keine große Überraschung. Für ihn ist es dann so ein bisschen das Schließen eines Kreises. Von daher, ja, ich bin sehr gespannt, wie er sich dann schlägt. Natürlich, ein gewisses Risiko ist dabei bei so einem jungen Trainer. Aber wenn er seine Leistung so bringt wie in Essen, dann könnte das auf jeden Fall auch ein paar Jahre lang in Berlin funktionieren.
Ja, du hast Thema angesprochen, ob er es dann auch so schaffen kann in Berlin. Das ist natürlich was komplett anderes. Du hast Essen, zweite Liga und gehst dann nach Berlin, wo ja du auch komplett andere Ansprüche hast. Also da sollst du ja das Ziel sein, Champions League, Deutsche Meisterschaft, Titel gewinnen. Das bist du in Essen so jetzt nicht gewöhnt. Inwieweit ist das Risiko einfach vorhanden für die Füchse auf so einen sehr jungen Trainer zu setzen, der mit Sicherheit gute Leistungen zeigt bei Essen. Wie gesagt, zweite Liga, Tabellenführer, bester Angriff oder mit einer besten Angriffe, die beste Abwehr in der Liga. Irgendwie finde ich, das ist ein sehr, sehr riskanter Schritt, dort von einem sehr alten zu einem sehr jungen Trainer zu gehen.
Ja, vor allem, weil dann ja auch ein Großteil oder viele Spieler im Kader älter sein werden als er, was auch definitiv sehr interessant sein dürfte, wie das so funktioniert. Aber wie gesagt, also Stefan Kretschmer hat zum Beispiel gesagt, er besitzt eine Persönlichkeit und trotz seines jungen Alters eine beeindruckende Reife. Ja, das mag so sein. Trotzdem, ich glaube, da muss man definitiv noch abwarten, wie er dann auch mit diesem Druck umgeht. In Essen ist der Druck, erfolgreich zu sein, jetzt nicht so stark, würde ich jetzt mal sagen. Klar will man sich jetzt festsetzen im oberen Drittel der zweiten Liga und wenn die Möglichkeit besteht, auch sehr gerne lange um den Aufstieg mitspielen, aber der Druck wirklich aufzusteigen ist jetzt nicht da, von daher kann man da auch relativ frei arbeiten. Du hast gesagt, in Berlin wird das definitiv anders sein, vor allem jetzt nach den letzten Jahren, wo es definitiv nicht so gelaufen ist, wie sich das vor allem auch Bob Hanning vorgestellt hat und jetzt mit Stefan Kretschmer und Jaron Sievert ein interessantes Duo auch auf Sportvorstand und Trainerposition.
Ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wie dieses Trio dort Zusammenarbeit wird. Darf man Bob Hanning nicht vergessen, der ja auch selbst Essen in der Vergangenheit hat. Deswegen ist ja dann auch überhaupt Jaron Sievert damals ja beim TuS im Essen entsprechend gelandet. Hat ein bisschen da über die Kontakte von Hanning dort diese Möglichkeit bekommen, dort Trainer zu sein. Macht es, wie gesagt, ganz gut, aber halt in einem entsprechend komplett anderen Druck, als jetzt in Berlin dann ab kommender Saison der Fall sein wird. Dem was dann darüber will ich mit Petkovic sprechen, der auch bei dieser PK mit dabei gewesen ist. Und ja, das kann ich erstens keine Entscheidung mit nachvollziehen, warum er ihn dort hinsetzt. Und zweitens hast du ihm angemerkt, er wollte überhaupt gar nicht da sein.
Ja, ist ja auch vollkommen verständlich. Also wenn ich dann der quasi geschasste Trainer bin demnächst, hätte ich da auch nicht wirklich Bock drauf, mich da hinzusetzen und ja, quasi noch vielleicht auch noch ein paar nette Worte zum neuen Trainer, zu meinem Nachfolger zu sagen. Also ja, das war auf jeden Fall auch keine wirklich gute Entscheidung, meiner Meinung nach. Also ich weiß nicht, ob man da, auch wenn Stefan Kretschmer, glaube ich, jetzt noch nicht offiziell da ist, hätte man ihn, denke ich mal, da eher hinsetzen können als jetzt ein Petkovic, der sich dann ja irgendwie gezwungenermaßen so gute Miene zu bösem Spiel hinsetzen muss. Also ja, auch eine sehr interessante Entscheidung und ein bisschen fragwürdig auf jeden Fall.
sehr, sehr fragwürdig. Man hätte ja auch noch Volker Zerbe hinsetzen können. Der ist ja momentan, glaube ich, noch sportlicher Leiter, wenn ich da richtig informiert bin. Das wäre auch noch eine Option gewesen, aber durch den ehemaligen Trainer hinzusetzen, der da über einen neuen Trainer reden soll, sehr, 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 sehr kuriose Entscheidung auf jeden Fall gewesen. Und ich kann aus seinen Frust dann definitiv nachvollziehen, dass der dann nichts zum neuen Trainer sagen wollte und ein bisschen aufgefordert werden musste von Bob Hanning. Aber irgendwie hat er das auch mit sehr, sehr viel Krummeln im Magen getan. Mal gucken, wie es dann noch weitergehen wird, wie auch er dann damit umgehen wird und so. Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend zu beobachten sein jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Auch gerade, wenn es dann nicht so laufen sollte bei den Füchsen, gucken wir mal dann genau darauf, wie es dann weitergehen wird, wie es dann auch sie sich dann präsentieren werden. Dem kommen wir zu einer weiteren Mannschaft, die auch gerade so ein bisschen in der Planung sind für Saison 2020/2021. Die SC DHFK Leipzig haben ja schon zwei neue Spieler verpflichtet und jetzt weitere Verlängerungen getätigt, damit der Kader weiter stehen kann. Aktuell sind es jetzt 15 Mann, drei Spieler hat man verlängert.
Genau, Lukas Binder, Lukas Cicala und Maci Gebala verlängern ihre im Sommer auslaufenden Verträge bis 2022. Du hast gesagt, der Kader steht jetzt soweit, außer es passieren noch irgendwelche schwerwiegenden Verletzungen in den nächsten Monaten bis zum Saisonende. Auch hier wieder dieses Gerüst. Wir haben in den letzten Wochen auch bei der SG Flensburg Handewitt drüber geredet, dass man so ein Gerüst haben sollte, um erfolgreich zu sein, dass so eine gewisse Eingespieltheit und da ist und dieses Team dann nur punktuell verbessert und verändert werden sollte. Das ist in Leipzig jetzt auch der Fall. Und so wie es auch im Moment in der Liga läuft, denke ich mal, gibt es jetzt keine große Not, da groß was noch am Kader zu ändern. Von daher definitiv verständliche Entscheidungen. Drei wirklich gute Spieler, die den Leipzigern definitiv auch in den nächsten Jahren helfen werden. Vielleicht dann auch konstant in Richtung Europapokal zu gehen, das ja definitiv ein Ziel sein sollte für die Leipziger in den nächsten Jahren.
Ja, stehen ja aktuell schon wirklich sehr, sehr gut da, muss man ja sagen, was sie dort aktuell spielen, ist wirklich sehr, sehr gut, stehen ja auch entsprechend weit oben mit dabei auf Platz 6 und haben das ein bisschen gefangen in der letzten Saison, wo es ja nicht so richtig zusammenlief, haben dort wirklich die richtigen Stellschrauben scheinbar gedreht. Dann lass uns vielleicht noch über ein, zwei Personalien reden, Tim, bevor wir dann weitergehen zum nächsten Thema. Es wird auch weitere Verträge, die dort auslaufen. Zum Beispiel ist auch nicht so ganz sicher, wie sieht die zweite Rückraumposition aus, Rückraum rechts. Gehen wir wieder mit drei Rückraumrechten rein, also mit Remke und Christiansson und nimmt dann quasi nur Larsen als Ersatz für Semper dazu. Oder macht man dann nur mit zwei? Und die große Frage, die ich mir auch stelle, was ist mit Lega Spischkowski? Auch sein Vertrag läuft aus. Auch da bin ich mir noch nicht sicher, ob man mit ihm verlängert.
Ja, da bin ich auch nicht so sicher. Er fällt ja im Moment verletzt aus, hat noch kein Spiel gemacht in dieser Saison. Und ich glaube, er hat jetzt noch nicht konstant die Leistung gebracht, die man sich vielleicht erhofft hatte von ihm und die er auch schon gezeigt hat, zumindest vor ein paar Jahren. War ja auch dann schon im Dunstkreis der Nationalmannschaft und auch fest im Kader integriert. Von daher, ich glaube, bei ihm muss man dann einfach gucken, wie er nach der Verletzung zurückkommt. Und dann können wir dann, denke ich mal, in Richtung März, April dann nochmal drüber reden. Vielleicht ist er bis dahin auch schon verlängert, wer weiß. Aber ich glaube, im Moment bin ich da auch eher skeptisch.
Ja, das bin ich auch. Also Piszkowski hat definitiv gute Anlagen, aber das angesprochene Thema Konstanz ist bei ihm ja das Große. Da muss man sich viel mehr darüber diskutieren, warum es bei ihm noch nicht zusammenläuft. Er hat, wie gesagt, sehr, sehr gute Anlagen, aber da kommt ein gutes Spiel, ein schlechtes Spiel hinterher und das ist halt das große Thema bei ihm. Deswegen ist er momentan auch kein Thema für die Nationalmannschaft. Das ist er momentan ziemlich weit weg, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wenn man dann auf Rückraum rechts schaut, dann mal Gregor Remke ist ja ein junges Talent, der noch verletzungsverdingt, noch mal aktuell fehlt. Deswegen ist Viggo Christiansson mit Sicherheit eine Option, die man dort halten kann. Und dann vielleicht wieder mit drei Rückraum-Rechtshänder, also mit drei Linkshändern und Rückraum-Rechts in die kommende Saison zurückgehen. Das werden wir natürlich dann entsprechend genau beobachten, ob dann auch Philipp Müller dann einen neuen Vertrag bekommen wird. Wage ich vielleicht noch so ein bisschen zu bezweifeln, vielleicht wieder so ein Einjahresvertrag. Er ist auch entsprechend schon 35 Jahre alt. Deswegen, glaube ich, wird er keinen langfristigen Vertrag mehr bekommen, sondern einfach so ein bisschen geguckt, hey, wie fit ist er noch? Wie sehr hilft er uns noch weiter? Und dann schauen wir mal drauf, wie dann die weiteren Personalentscheidungen sein sind. Aktuell sind es 15 Leute im Kader. Das sieht er momentan echt gut aus bei der SCDF Collapse. Da steht der Kader schon eigentlich für die kommende Saison fast fest. Ja, Tim, kommen wir zu einem weiteren Personal oder zu zwei weiteren, müssen wir eigentlich sagen. Fangen wir mal mit der prominentesten an, Jakob Heinl. Er ist zurück bei der SG Flensburg-Handewitt aufgrund der Verletzung von Simon Holt und durfte direkt ran gegen FC Barcelona. Und man hat gemerkt, er braucht auch ein bisschen wieder, um das Top-Niveau wieder zu finden.
Ja, richtig. Er kommt wieder zurück von Rieber Esberg, die ja sich einigen konnten mit der SG, hat jetzt einen Vertrag bis zum Saisonende. Du hast es gesagt, er soll Simon halt nach seiner Kreuzbandverletzung jetzt vor allem, denke ich mal, in der Abwehr ersetzen. Er ist ein abwehrstarker Spieler, dass es jetzt definitiv noch ein bisschen dauern wird, bis er sich wieder an das Niveau in der Bundesliga und auch international in der Champions League gewöhnt, ist klar. Aber ich denke, bei ihm wird es auf jeden Fall relativ oder schneller gehen, als wenn man jetzt jemanden, keine Ahnung, aus Ungarn geholt hätte. Da war noch einer in der Verlosung. Von daher denke ich mal, war das jetzt keine schlechte Entscheidung. Er kennt den Verein, das heißt, das wird ihm auch ja, gut tun. Und von daher mal schauen, ob er Simon halt ersetzen kann. 1:1 auf keinen Fall, das ist klar. Aber ja, zumindest, dass die Lücke nicht ganz so groß ist und dass er vielleicht auch für Entlastung sorgen kann, zum Beispiel für weitere Spieler in dem Innenblock, zum Beispiel Zachariasen. Und von daher Zachison, dann, ja, denke ich mal, passt das schon.
Genau, Zacharias spielt eine etwas andere Position. Ich denke, wenn der Innenblock spielen würde, hätten wir ein bisschen andere Probleme. Nee, also ich denke auch, es wird spannend sein. Man hat es gegen Barcelona gesehen. Er braucht einfach noch ein bisschen, ist dort das ein oder andere Mal Karussell gefahren, weil einfach die Barcelona wirklich das sehr, sehr schnell gespielt haben. Muss man wirklich sagen, das haben sie wirklich brutal stark gemacht. Aber auch die Flensburg, die waren eigentlich gut drin in dem Spiel, hätten in der ersten Halbzeit sich viel besser präsentieren können. Waren eigentlich zu weit weg beim 18:12, aber in der zweiten Halbzeit war ihm, glaube ich, ein bisschen der Respekt so groß, er hat sich so ganz zusammengelaufen. Und wir müssen halt sagen, wenn die Flensburg die Saison mindestens 28 Gegentore kassieren, verlieren sie bisher jedes einzelne Spiel. Und das ist keine gute Zeit, also keine gutes Zeichen insgesamt, dass der Angriff da mithalten kann. Und wir haben es auch wieder gesehen gegen Flensburg, gegen Barcelona. Es ist halt noch zu viele Fehler, zu fehlerbehaftet. Da wirft man zu einfach die Bälle weg und da muss man einfach dran arbeiten.
Ja, definitiv. Natürlich muss man dann auch anerkennen, was für ein Kader der FC Barcelona hat.
Kommt dazu, klar.
Wenn Palmason oder Zindrić dann auf der Mitte anfangen zu wirbeln, ja, haben nicht nur die Flensburger Probleme damit. Von daher war es natürlich auch ein ungünstiger erster Gegner für Heinl jetzt nach der Neuverpflichtung oder nach der Wiederverpflichtung. Von daher, ja, mal gucken, wie er sich dann am Samstag in Stuttgart schlägt. Ich glaube, dann können wir dann nochmal ein bisschen genauer drauf gucken, ob er das Niveau noch hat oder wieder erlangen kann, das für die Bundesliga reicht.
Ja, genau. Das werden wir dann entsprechend dort genau beobachten. Gucken dann auch, wie sich die Offensive schlägt, der noch gerade Champions League jetzt sehr schwere Spiele an in den kommenden Wochen. Angefangen jetzt mit dem Barcelona-Spiel am Mittwoch. Dann kommt Paris nächste Woche Mittwoch. Dann geht's nach Paris. Dann fliegt man nach Barcelona. Und dann kommt auch Aalborg zum Rückspiel Anfang Dezember. Also von daher stehen halt jetzt noch bis Weihnachten vier wichtige Spiele an für die SG, wo es auch ein bisschen darum gehen wird, welchen Platz man im Ende einlegt in Gruppe A. Ich denke, Ziel sollte eigentlich Platz 3 sein. Zumal man ja auch gegen Szeged unentschieden gespielt hat, also von daher sich da auch gut präsentiert hat. Und ja, schauen wir mal, wie die Flensburger weiterschlagen werden, dann bis zur Winterpause, wie weit sie dann auch Champions League-mäßig dann ein bisschen besser platzieren können und dann auch gucken können, dass dann, wenn sie sich da mal 28 Gegentore kassieren, auch dieses Spiel gewinnen können. Dem kommen wir zu einem weiteren Personalie, und zwar João Ferraz von der HSG Wetzlar hat den Verein erstmal auf Leihbasis verlassen, geht nach HSC Sur Aro in die Schweiz und ja, haben gerade Björn Seib gesagt, der Geschäftsführer der HSG, für beide Seiten die beste Lösung.
Genau, ja. Man hat in den letzten Monaten einfach ja gemerkt, dass es jetzt nicht zufriedenstellend ist für beide Seiten. Und ja, Ferraz erhofft sich jetzt ja nochmal eine neue Möglichkeit, sich zu beweisen und dann auch sich vielleicht nochmal fürs portugiesische Nationalteam und die anstehende Europameisterschaft zu ja zu positionieren und anzubieten. Ja, natürlich ist man in der Schweiz bei Suaro ja sehr stolz über diesen Transfercoup und erhofft sich natürlich sehr viel von ihm. Ja, mal schauen, wie er dort einschlägt und ob er dort einschlägt. Ist ihm auf jeden Fall zu wünschen. Bisher in 104 Bundesligaspielen für Wetzlar 220 Tore. Ist auf jeden Fall jetzt keine so schlechte Quote. Hatte auch immer wieder schöne Pässe dabei. Also das waren teilweise schon sehr, war schon sehr, sehr schön anzusehen, in der letzten Saison vor allem. Und ja, mal gucken, vielleicht trumpft er dann ja auch bei der EM, wenn er es dorthin schafft, auf, wer weiß. Und von daher, ja, sehr interessant und ich denke, das Richtige für beide Seiten.
Ja, auf jeden Fall, das denke ich auch. Gerade weil Ferrazzi ist auch noch nicht so stark in Erscheinung getreten ist, wie man sich das vielleicht erhofft hat bei der HSG. Deswegen kann ich da auch verstehen, dass man da für beide Seiten eine gute Lösung findet und ja, schauen wir mal, wie es ihn in der Schweiz schlagen wird. Macht er ähnlich wie Diego Oliveira diesen Schritt darüber in die Schweiz, um einfach Spielpraxis zu bekommen. Und wenn wir da schon bei der Baling sind, dann wird auf jeden Fall schon mal das Info für euch. Martin Schobel wird zurückkommen. Er sieht sehr, sehr gut aus, was er am Wochenende erwarten kann beim Spiel der HBW Baling-Wallstätten gegen die GWT Minden. Also von daher, das wäre auch sehr schön zu sehen, wenn er wieder zurückkommen würde, wenn er wieder auf Parkett stehen würde, wäre uns jetzt auch dann eine wichtige Option für Christian Poker, gerade mit Blick auf die EM am Anfang Januar. Und von daher, das ist die Info dazu. Wir bleiben gleich zurück, denn wir klauen auch so Top-Spiele, die es gegeben hat, beziehungsweise die es noch geben wird. Deswegen bleibt dann hier bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof, bei mir ist immer noch Tim Detmer und wir wollen uns jetzt mit den Top-Spielen beschäftigen, die es am gestrigen Donnerstag schon gegeben hat, beziehungsweise die jetzt am Sonntag anstehen werden. Und Tim, lass uns mit dem Spiel anfangen. Kiel gegen Melsung, es war mit Spannung erwartet worden, gerade auch, weil die Melsungen sich ja gefangen haben. Nachdem es ja in allen überhaupt nicht zusammengelaufen ist, haben sie sich echt gut präsentiert. Ja, und dann gab es eine sehr, 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 sehr deutliche Niederlage gegen die THW Kiel, 38-26. Und ja, man muss sagen, man ist noch weit weg von der Spitze.
Ja, das hat man gestern ganz eindeutig gesehen. Ja, Melsung hat in den ersten 20 Minuten ungefähr noch einigermaßen mithalten können. Da lag man dann 13-11 hinten. Man muss dazu sagen, in der fünften Spielminute sah Domagoj Duvniak direkt schon die rote Karte nach einem Foul an Julius Kühn. Ja, strittig und sehr hart die Entscheidung. Die muss man dann auch erstmal in Kiel so fällen. Von daher, ja, Respekt an die Schiedsrichter. Aber ich fand es auch ein bisschen hart, aber ich kann es verstehen. Also ja, von daher, also auf jeden Fall keine klare Fehlentscheidung, finde ich. Und ja, ab der 20. Minute hat dann Kiel einfach komplett übernommen, bis zur Halbzeit dann 20-14 der Vorsprung. Und auch danach haben sie dann nichts mehr anbrennen lassen. In der 44. Minute stand es 30-19. Also ja, von Minute 20 bis Minute 60 eine Machtdemonstration von Kiel. Und sie zeigen wieder mal, dass sie zu Recht der Top-Favorit auf den Titel sind und Melsung zeigt mal wieder, dass sie doch noch weiter weg sind, als sie eigentlich ja dachten, dass sie wären oder sich vielleicht auch erhofft haben.
Ja, also nochmal kurz auf die Szene zu sprechen, kommt zu der roten Karte mit Damage Dufniak. Ich finde 2 Minuten jetzt in der Situation aber auch getan. Klar, Griff in Wurf ist immer gefährlich, da bin ich auch auf jeden Fall bei den Schiedsrichtern, dass man da konsequent auch gegen vorgeht. Fehlt mir manchmal auch einmal die klare Linie von den verschiedenen Schiedsrichtern, aber in der Situation hätte ich es, wie gesagt, mit 2 Minuten gedacht. Ob es jetzt die Zeit ist, mir dann relativ egal, aber trotzdem, ich denke, 2 Minuten wären da eher gerechtfertigt gewesen. Auch zumal der auf Stufenjahr gesehen hat, hey, okay, ich habe hier einen Fehler gemacht, ja, aber die rote Karte war definitiv zu hart. Und wir müssen natürlich drüber reden, Tim, selbst einmal mit Stufenjahr, er ist einer der weltbesten Spieler, die es in der Welt momentan gibt. Und trotzdem ist der THW so bombastisch stark, dass sie auch ohne ihn so überragend spielen können. Also da muss einem ja Angst und Bange werden, als jedes HBL-Team, was gestern zugeschaut hat, wie man diesen THW die Saison stoppen soll.
Ja, das sehe ich genauso, vor allem weil sein Ersatzmann Micha Sarabec auch nur 1 von 3 Würfen im Tor untergebracht hat, also jetzt auch kein überragendes Spiel gemacht hat offensiv. Aber wenn man dann auf rechts außen mit Niklas Ekberg einen Spieler hat, der 10 von 10 Würfen trifft, ja, ist es auf jeden Fall schon deutlich ein Zeichen dafür, wie stark der Kader ist. Auch am Kreis mit Winczek und Pekeler mit 5 und 4 Toren über den Rückraum. Bielek hat 4 Tore gemacht, Reinken 6 Tore. Auch in Magnus Landin auf Linksaußen mit einer 100%-Quote bei 5 von 5. Also das ist schon, ja, die Breite im Kader ist schon echt beeindruckend. Mit Landin, der diesmal ein gutes Spiel gemacht hat mit 15 Paraden, 38%. Und ja, Dario Quenstedt hätte man zur Not auch noch in der Hinterhand gehabt, falls es nicht gelaufen wäre. Von daher, ja, das ist schon definitiv sehr erschreckend.
Ja, auf jeden Fall. Und das war wirklich, wirklich bombastisch. Zumal, wenn man auch wirklich guckt zu der Anfangsphase, die ja ich auch mir entsprechend angeguckt habe, da war es wirklich so, dass eigentlich auf Augenhöhe, also Melton hat klare Chancen, sich gut herausgespielt, mal wieder den freien Mann gefunden, aber ist dann halt schon früh an Landin gescheitert und dann hast du halt schnell 2, 3 schnelle Gegenstöße, die du kassierst, die Halle ist da und dann wird es natürlich entsprechend schwierig, in Kiel zu gewinnen, zumal ja auch Heiko Grimm vorhin im Spiel gesagt hat, wir wollen das unterbinden. Ja gut, du musst halt deine Chance entsprechend nutzen, zumal du auch selbst noch ein Keeper gewesen bist. Siemens nur 5 Paraden, 20%, aus Süßer nur mit 4 bei 18%. Also da hätte man vielleicht schon früher vielleicht auch mal setzen können, weil Siemens, auch wenn Süßer nicht gut gewesen ist, aber vielleicht hätte man trotzdem einfach, obwohl er ja angeschlagen ist, ja, das hätte man sicher machen können. Aber na gut, sie haben sich entsprechend dagegen entschieden. Es ist so passiert. Man hat immer dann gemerkt, diesen, wenn die einmal der Gegner im Flow ist, kam der irgendwie gar nicht rein. Michael Allendorf hat ein gutes Spiel gemacht mit 9 von 12, aber Dehnte hat halt was gefehlt. Also wenn halt Phil Nemke, der eigentlich normalerweise nicht viel spielt im Angriff, 4 von 4 macht, spricht ja schon viel dafür, dass halt nicht so viel zusammengelaufen ist offensiv.
Ja, definitiv. Das zeigt auch die Wurfquote von 52%. Bei den Kielern sind es 73% gewesen. Ja, es hat einfach von vorne bis hinten nicht funktioniert bei Melsung. Für sie ist es auf jeden Fall herber Rückschlag, würde ich schon sagen. Vor allem, nachdem man ja auch schon gegen die Löwen und Hannover gewinnen konnte. Ja, jetzt bin ich definitiv auch gespannt, wie sie gegen Leipzig spielen werden im nächsten Spiel. Das sollte dann eigentlich schon ein Spiel auf Augenhöhe sein. Wir haben vorhin schon über Leipzig gesprochen, dass sie im Moment echt gut drauf sind. Von daher mal schauen, wie sie sich da schlagen. Aber ansonsten, ja, mal gucken. Irgendwie ist die Saison auch sehr, sehr, keine Ahnung, verwirrend. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wo es für Melsung jetzt hingeht. Also man hat jetzt die zweite wirklich deutliche Niederlage, die eine in Barling, jetzt in Kiel. Ich weiß nicht, also ob sie da in die Top 6 kommen, wenn man solche Aussätze immer wieder hat, weiß ich nicht. Vielleicht sind da andere Teams dann am Ende doch noch konstanter.
Ja, das muss man wie gesagt gucken. Gerade auf Wurfeffektivität ist mit Sicherheit ein Thema. Mit 60,69% ist er im Mittelfeld aktuell ja, aufgestellt. Also da muss man sich auch noch ein bisschen dran arbeiten, dass man einfach dann ja konstanter ist, bessere Quoten einfach sich entwickeln kann. Und ja, müssen wir mal natürlich genau drauf schauen, wo es für die weiter hingehen wird. Ich finde es auch sehr, sehr spannend zu beobachten. Die haben jetzt sich ein bisschen weiter gesehen, als sie jetzt im Endeffekt gewesen sind. Jetzt sind sie auf den harten Boden Tatsachen geholt worden. Momentan 7 Minuspunkte wären damit, wenn alle Mannschaften 11 Spiele hätten, momentan auf Platz 6. Aber das ist ja so ein Thema bei der Bundesliga, das ist mit sich andere mal zu diskutieren. Deswegen, ja, also ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie es weitergehen sieht für die Melsungen. Sie haben ja schon auch gute Leistungen gezeigt, wie zum Beispiel Hannover besiegt. Also von daher, klar, die haben ohne Morten Olsen gespielt, aber von daher sieht man auch eigentlich, dass Potenzial vorhanden ist. Mir fehlt auch ein bisschen so die Konstanz, ist, glaube ich, bei den Melsungen so ein bisschen das Thema. Ja, Tim, lass uns noch 2 weitere Spiele gucken, die jetzt anstehen. Lass uns auch das Topspiel am Sonntag um 13:30 gucken. Füchse Berlin gegen Neckarlöwen. Die Füchse haben wir schon ein bisschen angesprochen. Jetzt neuer Trainer. Wird auch sehr, sehr spannend zu beobachten sein, was Wilmir Petkovic darauf angesprochen sagen wird. Da freue ich mich schon mega drauf. Da ist ja jemand, der ja sehr, sehr gerne auch mal seine Emotionen freien Lauf lassen wird. Trotzdem, wen siehst du da als Favoriten? Ist es die Füchse, weil sie zu Hause spielen? Oder sind es die Neckarlöwen? Wen siehst du da vorne?
Im Moment würde ich eher zu den Rhein-Neckar-Löwen tendieren. Natürlich haben sie jetzt die letzten beiden Spiele 29:29 unentschieden gespielt in Hannover und in Erlangen. Davor knapp gegen Wetzlar gewonnen und dann noch in Melsung verloren in der Liga. Also im Moment ist es eher so lala bei den Löwen nach einem eigentlich eher guten Saisonstart. Aber ich weiß nicht, bei Berlin jetzt im letzten Spiel in Barling mit einem Tor verloren. Davor knapp gegen BHC gewonnen. Dann davor in Flensburg verloren. Aber irgendwie, es könnte auf jeden Fall, es wird, denke ich, mal ein enges Spiel, aber ich glaube einfach, dass sie Rhein-Neckar-Löwen als Team ein bisschen gefestigter sind und selbst wenn es nicht laufen sollte, wird dann wahrscheinlich ein Gensheimer irgendwie 10 bis 12 Tore werfen. Von daher, oder ein Andi Schmid wird ja übernehmen. Von daher, da sehe ich sie einfach individuell doch schon noch einen Ticken vorne. Von daher bin ich dann eher bei den Löwen.
Ja, ich bin auch wirklich sehr gespannt auf dieses Duell zwischen den beiden Mannschaften. Ich denke, es wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten sein, wie sie beide damit umgehen sollen. Die Rhein-Neckar-Löwen haben jetzt auch sehr zweimal unentschieden gespielt. In Erlangen dieses unnötige Unentschieden, dann ja unentschieden gespielt gegen Hannover Burgdorf. Das haben sie auch wirklich gut gemacht, obwohl sie eigentlich dort gefühlt haben, hätten sie dieses Spiel eigentlich sogar gewinnen können. Deswegen, ich bin da sehr gespannt drauf. Auch die anderen Top-Duelle waren sie mal gut, haben das verloren, also in Magdeburg gewonnen. Das musst du erstmal schaffen, aber dann die Woche drauf in Melsungen verloren. Also das ist, glaube ich, noch so ein bisschen so schwankend. Denke auch einfach aus dem Grund beursacht, dass wir einen neuen Trainer haben mit Christiansson. Ich denke, dann merkt man einfach noch, das braucht auch so ein bisschen, ja, um sich einfach einzufinden, Tim.
Ja, ist ja auch vollkommen legitim und plausibel, dass es so ist, dass es jetzt auch immer wieder Phasen gibt, wo es dann vielleicht besser läuft und vielleicht auch mal schlechter läuft, wo dann die Mannschaft nicht ganz genau das umsetzen kann, was sich der Trainer vielleicht verspricht. Aber ich finde, der macht bisher auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Eindruck. Ist auf jeden Fall auch ein sehr ruhiger Zeitgenosse und von daher, ich glaube, das ist auch mal ganz gut, eine ganz gute Abwechslung nach Nikola Jakobsen in den letzten Jahren. Von daher, ja, mal gucken. Aber das stimmt schon, es ist ja immer so, vor allem für den Trainer, der seine erste Station in Deutschland hat, ist natürlich auch, was für Spieler gilt, gilt natürlich auch für Trainer, dass es dann doch nochmal eine andere Sache ist, vor allem dann bei so einem Top-Team, wo dann der Druck auch dementsprechend ist.
Ja, bin ich sehr gespannt darauf, wie sich die beiden dort präsentieren werden. Verfügen beide über sehr, sehr hohe Effektivitätsquoten, beide jeweils über 65% Wurfquote. Das ist schon sehr, sehr gut und haben auch einer der besseren Defensiven. Deswegen kann das auch durchaus eine Abwehrschlacht werden, die ja dann vielleicht so ein 25, 24 oder sowas für eine Seite rausbringt. Also von daher bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, wie sich präsentieren werden. Auch Torhüter-Duell natürlich, sehr, sehr gespannt. Mio Saljew und Heinevetter gegen Apelgren und Palika, Tim. Das werden wir natürlich auch genau so ins Auge haben, wer dort wie viel Spielzeit sehen wird und wer dort am Ende den Scheppel aufdrücken wird.
Ja, definitiv. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Torhüter-Gespanne. Ich denke, falls Heinevetter spielen sollte, wird er auf jeden Fall angestachelt sein. Natürlich von der Nichtnominierung für die Nationalmannschaft. Das kann ihm ganz und gar nicht gefallen haben. Vor allem, weil er jetzt ja auch schon doch abgeschrieben wird etwas. Aber ja, da bin ich auch auf jeden Fall sehr gespannt. Im Gespann finde ich die Löwen einen Ticken besser. Aber für mich ist Milosavir von den vier Torhütern der Stärkste. Also auch hier ist es könnte ein sehr, sehr enges, ausgeglichenes Spiel werden. Und ja, vielleicht entscheidet ja auch am Ende die Torhüterleistung, wer da den besseren Tag hat. Wäre ja auch bei einem Topspiel nicht das erste Mal.
Genau, wäre auf jeden Fall nicht das erste Mal. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf, wer von diesen vier absoluten Top-Torhütern am Ende ja die Nase vorne haben wird. Top-Torhüter haben wir auch beim Spiel Magdeburg gegen Leipzig, auch wenn es vielleicht nicht die ganz großen internationalen Namen sind, aber trotzdem mit Joel Pielem und Jens Wortmann ein gutes Duo und Janik Rehn, ich denke, da müssen wir reden, erst in Magdeburg und Tobias Tulin, der noch so ein bisschen lernt. Ich denke, das merken wir noch so ein bisschen anders, noch einmal so ein bisschen Zeit braucht, um sie in die Bundesliga zu gewöhnen, aber auch da wird sehr darauf ankommen, ja, wer dort immer die bessere Quote hat.
Ja, das sehe ich genauso. Für Leipzig bisher eine gute Saison, 14-6 Punkte, sechster Platz. Magdeburg mit 14-8 Punkten knapp dahinter als Tabellensiebter. Von daher auch ein wirklich sehr, sehr interessantes Spiel. Ich weiß nicht, für Magdeburg bisher finde ich schon enttäuschend, etwas hinter den Erwartungen zurück. Klar haben sie die Top-Spiele allesamt knapp verloren, in Hannover mit 3, in Berlin mit 1, gegen die Löwen mit 4 und in Melsungen mit 2 Toren, dazu Kiel geschlagen, aber ja, auch für sie, also das wird jetzt wirklich ein sehr, sehr wichtiger Monat, vom 3.11. jetzt bis zum 5.12. bis zum Spiel gegen Flensburg, hat man jetzt mit Leipzig, auch mit Berlin und eben Flensburg wirklich 3 wichtige Spiele. Also wenn man die gewinnen kann, wäre das schon immens wichtig, um nochmal wieder oben ranzukommen. Aber ja, wie gesagt, ich denke, Leipzig kann vollkommen befreit aufspielen. Joel Bierleben, du hast ihn angesprochen, bisher wirklich eine überragende Saison. Wirklich sehr, sehr gut. Ein bisschen überraschend, aber ja, ich denke mal, wir wussten, dass er auf jeden Fall ein sehr, sehr guter und talentierter junger Torhüter ist. Und ja, mal schauen, was dieses Spiel so mit sich bringt. Sollte auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant werden.
Bin ich auch wirklich sehr gespannt drauf, zumal auch Magdeburg immer eine sehr hohe Wurfquote verfügt. Mit 68,3% fühlen sie sogar die Liga an. Deswegen sieht man da echt, dass sie doch wirklich sich sehr, sehr gut präsentieren können. Also das muss man wirklich doch ganz, ganz klar so sagen. Haben sie aber so ein bisschen dann selbst das ein oder andere Mal verloren. Da müssen sie ein bisschen gucken, dass sie dann wieder zu der ganzen Sache rauskommen. Ich bin da wirklich sehr gespannt drauf. Ja, Leipzig, da bin ich auch, weiß ich nicht so ganz, ob sie wirklich jetzt gegen Magdeburg mithalten können. Zum Gefühl würde ich sie als Außenseiter einfach sehen, weil sie da auch teilweise echt zu schwankend in ihren Leistungen sind. Das muss ich ganz einfach zugeben, auch wenn sie momentan echt gut dastehen. Aber hat immer wieder Phasen, wo du echt so denkst, was spielen die da eigentlich gerade?
Ja, definitiv. Also man hatte jetzt bisher natürlich auch ja nicht das allerschwerste Programm, muss man halt auch ehrlich gesagt zugeben. Klar, man hat Berlin geschlagen am ersten Spieltag, dann aber auch klar in Flensburg verloren, knapp gegen Melsung verloren, okay, aber der Rest waren halt alles Gegner, die man auch schlagen sollte. Dazu die Niederlage in Nordhorn.
Genau, ja. Das hat mich zum Beispiel überrascht, dass sie da verloren haben.
Genau, und auch gegen Balingen sich schwer getan, auch gegen Lemgo. Also ja, du könntest ja schon recht haben, und für sie ist es jetzt ein echt hartes Programm. Also jetzt gegen Magdeburg, dann in Melsung, gegen die Löwen, in Kiel und gegen Hannover, also quasi gegen alles, was so vor ihnen und um sie herum steht in der Tabelle. Ich denke mal so, ja, dann am 1.12. werden wir dann ja nochmal genauer drauf gucken können, wie sie sich dann wirklich schlagen, ob sie wirklich vielleicht irgendwie in Richtung Europa gehen können oder ob sie ja im gesicherten Mittelfeld ihre ja neues Heim in der Tabelle suchen können.
Ja, das bin ich auch wirklich sehr gespannt drauf. Das ist ein bisschen die Wochen der Wahrheit. Leipzig, du hast angesprochen, dann werden wir am Ende ja sehen, wie gut Leipzig wirklich ist, ob sie wirklich nur einfach davon gelebt haben, dass sie ein machbares Programm hatten, Mannschaften haben, die sie schlagen können, vielleicht sogar schlagen müssen, und dann ja gegen die Großen noch nicht mithalten können. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt schon auf das Sonntagsspiel. 15 Uhr wird auch im Free-TV übertragen bei den Kollegen vom MDR. Also dort auf jeden Fall mal reinschalten. Wird mit sicher ein heißes Derby dort werden, das Ostduell zwischen den beiden Mannschaften. Da bin ich wirklich sehr gespannt, ob wer dort am Ende siegen wird. Wie gesagt, für mich Magdeburg leicht favorisiert. Das wird auch mein entsprechender Tipp sein, muss ich ganz ehrlich zugeben, dann für das Spiel. Mal gucken, wie hoch es am Ende ausgehen wird, wie viele Tore noch fallen werden. Das ist ja auch nicht mal garantiert, dass dort in solchen Spielen viel Tore fallen. Ja, Tim, danke dir ganz herzlich, dass du heute mein Gast gewesen bist. Möchte auch natürlich euch anregen, uns auch gerne mal eine Rezension lassen bei Apple Podcasts. Einfach mal gerne da lassen, was euch gefallen, was hat euch nicht so gefallen, woran können wir noch arbeiten. Einfach gerne mal uns Feedback geben, auch natürlich über Facebook und Twitter. Vor allem Twitter natürlich, bei mir ist Sepp_Master56 und bei Tim ist es einfacher. Tim Detmar 26.
Tim_Detdetmar23.
23, okay. Ja, ich merke schon, ich habe Tims Twitter hatte nicht immer so im Kopf. Schande über mein Haupt. Und ja, genau, auf jeden Fall, hört mal rein, gibt gerne Feedback, empfehlt sie gerne euren Freunden, die genauso Handballfans wie wir. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk, auf die Zirbelnuss, Füchsle-Talk, BV Beben, unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.